I'm going off, they gon' say that I'm showing off. Death by food, slaves to the taste buds. Addicted, same as someone who takes drugs. Heal the body, spirit, plus the mind and soul. Understand the common goal, plant-based.
Ladies and gentlemen, welcome back to episode 111 des Health Resolution Podcast. Die Engelsfolge trägt den Namen Das Auge. Ich habe versprochen, dass es wieder mal eine Anatomiefolge geben wird, direkt über unseren Körper. Alle anderen Folgen sind eigentlich auch über unseren Körper, nur ein bisschen muss man so den Bezug zu Gesundheit und zu unserem Körper herstellen, auch wenn die Folgen nichts direkt mit Ernährung oder unserer Anatomie zu tun haben. Aber heute geht es um unser Auge. Der Boss ist zurück. Donald Trump hat die Präsidentschaftswahl 2024, von der ich ehrlicherweise gedacht habe, dass sie nicht stattfinden wird, gewonnen. Surprise, surprise. Da werden wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Das werden wir in der nächsten Folge machen, weil da werde ich eine Folge vorbereiten, die dieses... Ich werde versuchen, das ganze Bild einmal darzulegen und zu zeichnen. Von 2016 bis heute. Was hier eigentlich passiert ist, meiner Meinung nach, ganz konkret an Beispielen, an Gesetzen, an Executive Orders, an Dingen, die wirklich passiert sind. Und dann werde ich das mal versuchen zu zeichnen. Wird eine Aufgabe. Bin ich ganz ehrlich, habe ich Respekt vor, aber ich werde versuchen, euch das mal so darzulegen, wie ich das sehe, weil ich merke, viele Menschen sind verwirrt, auch viele Menschen, die sich schon mit viel beschäftigt haben, sagen, pff, nee, auf gar keinen Fall, er ist ein Zionist ist da, der Trump, der verarscht uns auch nur, der gehört auch zu denen, rightfully so, ich verstehe, dass viele Menschen skeptisch sind und dem Ganzen auch skeptisch gegenüberstehen und sagen, ne, niemals wendet sich das hier zum Positiven, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall wird das so sein. Warum diese Menschen auf die Idee kommen, das kategorisch auszuschließen, warum sich hier nichts zum Guten wenden kann und logischerweise Gott dieses Spielchen am Ende nicht sowieso gewinnt, ist mir ein Rätsel. Aber wir werden das in der Folge alles inhaltlich mal aufbröseln, was hier passiert ist, und da freue ich mich sehr drauf. Ich überlege, das so zu machen, dass ihr einfach Fragen schickt per Telegram, Health Resolution Podcast, oder an meine Mail, tobias.levels@healthresolution.de. Fragen zu der Folge, Fragen zu den letzten 7, 8 Jahren, zu der Operation, zum Thema Q, zum Thema der Person Donald Trump selbst. Was euch nicht klar ist, wo ihr sagt, Herr, guck doch mal hier, das ist so und so, was sagst du dazu, wie kann das denn sein? Vielleicht machen wir das so. Ich werde das im Telegram-Channel ankündigen und dann, glaube ich, machen wir das so. Heute geht es erstmal um unser Auge. In Matthäus Kapitel 6, Vers 22 heißt es, The eye is the lamp of the body. Das Auge ist die Lampe. Die Leuchte des Körpers. So then, if your eye is clear, your whole body will be full of light. Also, wenn dein Auge klar ist, wird dein kompletter Körper von Licht erleuchtet sein. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ich habe mir diese Folge des Thema Auge rausgesucht. Erstens, weil wir noch nicht darüber gesprochen haben. Und zweitens, weil ich schon des Öfteren Fragen bekommen habe zu den Augen. Und ich ein sehr starkes Gefühl habe, dass vielen Menschen nicht klar ist, was das Auge eigentlich für eine Rolle spielt, beziehungsweise, dass das Auge auch ein Teil unseres Körpers ist und Gesetzen unterliegt, genau wie die Leber oder die Lunge oder das Herz oder der Darm oder halt eben der Zwischenzellraum. Und darüber werden wir heute ganz konkret sprechen, warum das Auge halt eben auch Gewebe ist, logischerweise eine Ansammlung von Zellen wie die Leber oder die Niere, und da auch blöde Dinge drin passieren können, die zu unserem Nachteil sind hinsichtlich Augenerkrankungen, kurzsichtig, weitsichtig, schlecht sehen, grauer Star, Makuladegeneration und so weiter und so fort. Dieses Zitat aus Matthäus verrät uns eigentlich schon sehr, sehr viel. Diese Lampe des Körpers, die reflektiert, dass der ganze Körper voll von Licht ist. wenn diese Lampe es ist. Viele Menschen werden wissen, dass die Augen der Spiegel der Seele genannt werden. Und da liegt sehr, sehr viel Wahrheit drin, weil ich in den Augen sehr, 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 sehr viel ablesen kann. Um das allerdings ein bisschen besser zu verstehen, legen wir erstmal eine Basis. Und ich muss sagen, ich bin überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass die Folge so lang und so inhaltlich so, wow, so, also so viel und so schwer würde. Bin ich wirklich selber überrascht. So im Verlauf des Zusammenschreibens der Dinge ist mir dann doch klar geworden, wow, da gibt es echt viel zu sagen. Sehr, sehr spannendes Thema. Schauen wir uns also die Anatomie, die Struktur unserer Augen mal ein bisschen genauer an. Vielleicht gibt es Fotografen bzw. Hobbyfotografen, so wie mich unter euch. Ich habe mir irgendwann einen Spiegelreflex geholt vor 15 Jahren oder so und habe angefangen im Urlaub zu fotografieren, damit rum zu experimentieren und so. Viele von euch werden wahrscheinlich auch eine hochwertige Spiegelreflexkamera haben, sich Nikon, Canon. Und die Kamera ist eigentlich am Ende, bezogen auf unser Auge, nichts anderes als ein Abbild. Ist eigentlich eine Kopie, 1:1 Kopie unseres Auges in der kompletten Funktionsweise. Fokus, Verschlusszeit, die Öffnung, die Weite der Öffnung, Brennweite, die Linse, die Pupille, der Film einer Kamera und auch die Retina, die Netzhaut im Auge. Es ist unglaublich, wie viele Parallelen es in der Anatomie und im Aufbau einer Kamera gibt. Und das machen wir uns jetzt ein bisschen zunutze. Wie die meisten von uns wissen, liegen unsere beiden Augen parallel zueinander im Vorderkopf. Es gibt auch Menschen, die haben hinten Augen. Nee. Ich hab da hinten keine Augen. Genau hinten keine Augen im Kopf. Die parallel zueinander im Vorderkopf liegen, in einer relativ akkurat dafür vorbereiteten Kuhle oberhalb unseres Jochbeins. Jochbein ungefähr 2 Zentimeter unter den Augen, könnt ihr spüren. Sehr prägnanter Knochen. Und zwar sind die Augen dazu da, dass wir Erscheinungen in unserer Außenwelt wahrnehmen können. Stellt sich die Frage, klar, wir wissen das alle, wir schauen, glücklicherweise die meisten von uns, wir schauen einen Baum an und sehen einen Baum. Beziehungsweise wir sehen etwas mit einem braunen, 3 bis 4 Meter hohen, robusten Teil, an dem oben Äste und Blätter hängen. Jetzt sind wir schon in den Bezeichnungen, kommen wir später zu. Wir sehen einen Baum. Aber die Frage ist, wie kommt eigentlich der Baum, den wir da anschauen, vor unser inneres Auge? Also warum können wir diesen Baum eigentlich betrachten? Das ist eine sehr, 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 sehr spannende Frage. Eine hochspannende Frage. Schauen wir jetzt einem anderen Menschen in die Augen oder uns selbst in die Augen, wofür wir einen Spiegel benötigen werden, dann ist unser Blick von außen logischerweise auf den Teil der Anatomie begrenzt, der nach außen auch wirklich sichtbar ist. Logisch, ich kann nicht durch die Augen durchgucken. Kann ich schon ein bisschen bei den Augen, aber ich kann nicht bis hinten auf die Netzhaut gucken zum Beispiel. Kommen wir gleich zu. Von außen sehen wir als erstes mehr oder weniger das Augenlid. Ja, das Augenlid, das die meisten Frauen nur als Möglichkeit wahrnehmen, da Farbe drauf zu knallen. Mittlerweile ja leider auch Männer, wie ihr wisst. Die Pupille, von der wir wissen, dass die sich im Optimalfall verkleinert, wenn man mit der Taschenlampe reinleuchtet. Ihr kennt ja aus der Polizei Alkoholkontrolle vielleicht schon gehabt. Aber warum ist es eigentlich so? Ja, wenn er mit der Taschenlampe in die Augen leuchtet, dann sollte es eine Veränderung der Pupille geben. Die Sklera, die in den seltensten Fällen strahlend klar ist, wie die eigentlich sein sollte, wie auch zum Beispiel in Matthäus gefordert, und die Iris, die unsere Augenfarbe definiert. Das ist das, was wir sehen. Ja, wir sehen das Lid, die Wimpern sind da außen dran befestigt. Wir schauen auf die Pupille. Wir sehen die Iris von außen. Können wir alles von außen sehen, wenn wir in den Spiegel gucken oder einem anderen Menschen in die Augen schauen. Starten wir mit dem Augenlid. Wie ihr in eurem Leben schon bemerkt haben werdet, haltet ihr eure Augen nicht 24/7 geöffnet. klar, logisch, ihr schlaft, da sind die im Optimalfall lange zu, aber tagsüber zwinkert ihr einige Male pro Minute und das Augenlid schließt sich mit seinen Wimperhärchen vor der Bindehaut, die bis zur Unterkante des Lids reicht. Bindehaut hat auch schon jeder von euch, würde ich sagen, mal gehört, weil fast jeder auch irgendwann schon mal eine Bindehautentzündung hatte. Das ist die Haut, die das Auge zur Außenwelt hin mechanisch abschirmt und schützt. Ja, wir haben einmal die äußerste Form, die Sklera, die Hornhaut, die der erste Schutz ist, und direkt darunter liegt die Bindehaut. Und dann sind wir auch schon, wenn wir über die Abschirmung reden, hin zur Außenwelt, sind wir auch schon relativ schnell beim Sinn des Augenlids mit den Wimpern. Diese Bindehaut muss zwangsweise, obligatorisch, ständig feucht gehalten werden. Die darf nie Gefahr laufen, trocken zu laufen. Wenn die trocken läuft, ist eh vorbei, aber auch zu trocken zu laufen, darf die auch nicht. Was die logischerweise bei Menschen tun wird, die was nicht ausreichend tun, die nicht ausreichend Flüssigkeit zur Verfügung haben, die nicht ausreichend stilles, hochwertiges Wasser trinken. Also gibt es diesen Zwinkermechanismus, der das Auge ständig feucht hält, um das mechanisch funktionsfähig zu halten. Das ist übrigens ganz ähnlich der Funktionsweise des Kniegelenks zum Beispiel, das über die Synovialflüssigkeit geschmeidig gehalten und ernährt wird. Haben wir auch schon darüber gesprochen. Im Kniegelenk gibt es die Synovialflüssigkeit, ungefähr 2 Milliliter nur, über die die Strukturen im Kniegelenk ernährt werden und mit Flüssigkeit versorgt werden. Das ist bei den meisten Menschen in einem katastrophalen Zustand, woraus mechanische Probleme des Knies entstehen, woraus Knorpelschäden entstehen, woraus jahrelange Probleme entstehen. Diese Bindehaut liegt der Hornhaut auf. Ich habe eben fälschlicherweise gesagt, fällt mir gerade auf, dass es andersrum ist. Die Bindehaut liegt der Hornhaut auf, so rum. Die Hornhaut darunter umschließt diesen weißen Bulbus, den wir sehen. Ja, wir schauen auf unser Auge und sehen die weiße Fläche. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie ein Tischtennisball, der nach hinten weitergeht. Der weiße Bulbus des Auges. Bindehaut liegt der Hornhaut auf. Ein Schutzmechanismus. Diese Hornhaut ist die ultimative Wand. Ja, die verhindert, dass das Auge einen Schaden nimmt, wenn zum Beispiel mal beim Fahrradfahren eine Fliege mit 35 km/h dagegen rast. Werdet ihr auch alle kennen, werdet ihr auch alle schon erlebt haben. Was passiert in dem Fall? Für den Fall hat der Körper bzw. der Schöpfer, intelligent wie die beide sind, einen nervalen Reflex verschaltet. Genauso wie, ihr kennt das, wenn der Arzt zum Beispiel mit dem Hämmerchen unterhalb der Kniescheibe auf die Patellasehne kloppt. Ja, dann wird das Bein, wenn derjenige nerval gesund ist, in die Streckung schnellen. Weil dieser Reiz nerval bis ins Rückenmark geht und da verschaltet wird und wieder zurückkommt, um den Muskel kontrahieren zu lassen. Das heißt, ich klopp da drauf, hinten ins Rückenmark, wieder zurück. Also der Reiz geht über zum Hirn hinführende Nerven ins Rückenmark, wird da verschaltet und kommt über vom Hirn wegführende Nerven wieder zurück an den Muskel und lässt den Muskel kontrahieren. Bein geht in die Streckung. Passiert das, ist der Mensch nerval gesund. Genauso ist es hier beim Auge, wenn es einen Impact, wenn es einen Schlag auf die Hornhaut gibt. Das Auge verschließt sich sofort. Sofort. Gibt es Gitarrenspieler unter euch? Wahrscheinlich. Ich bin auch schon langjähriger Gitarrenspieler. Muss ich auch mal wieder intensiver betreiben. Fällt mir gerade auf. Die Gitarrenspieler unter euch werden wissen, wie sich Hornhaut anfühlt. Und dass die deutlich härter ist als die Haut am Oberschenkel zum Beispiel. Ja, weil man, wenn man Gitarre spielt, auf die Saiten packt und rumrutscht und so weiter, sich bei den meisten an der linken Hand, weil die mit der linken Hand greifen, bildet sich an den Fingerkuppen Hornhaut. Hornhaut bedeutet immer verhorntes Plattenepithel. Da findet die sogenannte Keratinisierung statt. Heißt, Gewebe, das sich wie zum Beispiel die Fingernägel erhärtet, weil die oberste Schicht aus kernlos miteinander verbundenen Zellen besteht, um ganz einfach eine Schutzfunktion zu erfüllen. Wenn ihr viel barfuß rumlauft, werdet ihr auch, wenn ihr Yoga macht viel, ja, Laura, du kennst es auch, Hornhaut, deswegen machen wir so oft ein Fußbad. Machen wir ein Fußbad und dann gibt es ja immer diesen Bimsstein. Fußpflege machen wir sehr oft. Weil wenn man viel auf der Yogamatte ist, passiert es genauso. Wenn man viel mit nackten Füßen rumrennt, passiert es zwangsweise, bildet man Hornhaut, eine Schutzfunktion, eine Schutzschicht an den Füßen. Hier auch bei der Hornhaut im Auge, um ganz einfach eine Schutzfunktion zu generieren. Relativ wichtig bei diesem fragilen Auge. Bei allen anderen Zellen ist diese Verbindung nicht der Fall, wie bei den Hornhautzellen. Die sind direkt miteinander verbunden. Wir wissen das, wie das bei den anderen Zellen ist. Weil nicht umsonst reden wir immer vom immens wichtigen Zwischenzellraum. Den gibt es bei der Hornhaut nicht. Und dieser Zwischenzellraum, der muss fließen und weich sein und elastisch sein im besten Fall. Und wenn das mit dieser Verbindung und der Verhornung an Stellen passiert, wo das eigentlich nichts verloren hat, wo ich eigentlich Zellen habe, die nicht direkt miteinander verbunden sind, wo ein Zwischenzellraum dazwischen geschaltet ist, dann ist es die Folge von Vermüllung und Verdreckung des Zwischenzellraums. Der ist quasi so fest und vergiftet und übersäuert, dass der nicht mehr in Bewegung ist. Haben wir ganz oft drüber gesprochen. Das ist der schlimmste Zustand, der passieren kann. Der schlimmste. Ja, wenn Organe wie die Leber, die Niere, die Lunge zum Beispiel in ihrem Gewebe erhärten, dann gibt es ein ganz, ganz großes Problem. Und das ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel ein Tumor. Ja, es erhärtetes Gewebe. Ein Tumor ist nichts anderes. Sehr oft betrifft es die Haut. Ja, dass Tumoren des Hautgewebes sich so darstellen. Da haben sich Tumorerkrankungen mit helle, unterscheidet man ja heller und dunkler Hautkrebs und bla bla bla. Heller Hautkrebs hat sich zum Beispiel in den letzten 20 Jahren fast verdreifacht. Was natürlich damit zu tun hat, dass die Sonne gegenüber 2001 ihre Strahlungsfrequenz verändert hat und jetzt dreimal so viele Leute einen Tumor ausbilden, weil die leichtsinnigerweise in der Sonne spazieren gehen. Das ist natürlich ein Märchen und ein Thema für eine andere Episode, was sie der Sonne für eine Geschichte aufgedrückt haben. Sensationell. Und wie viele Menschen das glauben. Nee, mit dem Kind kann ich nicht in die Sonne. Jetzt ist das schon eine halbe Stunde in der Sonne. Und dann kommt die Creme mit dem Lichtschutzfaktor 738, 4 cm dick drauf. Und so, jetzt ist alles gut. Geh schwimmen, Peter. Also Hornhaut aus verbundenen, harten, resistenten Epithelzellen, die das Auge schützen. Perfekter Schutz nach außen hin. Hinter dieser Hornhaut, wir haben die Bindehaut, die Hornhaut dahinter, nach außen hin, immer noch der Bereich, den wir sehen, liegt die vordere Kammer des Auges. Das Auge hat zwei Kammern. Da liegt die vordere Kammer. Diese vordere Kammer beinhaltet eine Flüssigkeit, die ebenfalls Zugang zur hinteren Kammer des Auges hat. Ja, eine vordere Kammer, eine hintere Kammer. Aber das ist nicht so, dass da jetzt eine Wand zwischengeschaltet ist oder sonst irgendwas. Die beiden Kammern sind direkt miteinander verbunden. Die Flüssigkeit in den Kammern ist logischerweise bestehen die aus Fanta und Bier, wie ihr euch vorstellen könnt. Natürlich besteht diese Flüssigkeit zum allergrößten Teil aus Wasser. Das ist eine 4 mm tiefe Kammer, in die wir da von außen reinschauen. Und diese Zirkulation, da findet immer Zirkulation statt. Vordere, hintere Kammer, vordere, hintere Kammer, vordere, hintere Kammer. Da gibt es auch einen Abfluss zur Seite hin. Logischerweise ist ja nicht immer das gleiche Wasser drin. Muss erneuert werden, wird immer wieder sekündlich erneuert. Und da gibt es unten einen kleinen Abfluss, wo das Wasser abgezogen wird. Und diese Zirkulation zwischen hinterer und vorderer Kammer, diesem Austausch, funktioniert über Temperaturunterschiede. Minimaler Temperaturgradient, was diesen Austausch und den Fluss ermöglicht. Kennt jeder von uns. Warte ich schon mal in einem Kältebecken, was, weiß ich nicht, 5, 6 Grad hat. Und dann geht da mal 2 Minuten rein und kommt da wieder raus. Dann wisst ihr, was ein Temperaturunterschied bewirkt. Nämlich einen Fluss, über das, was wir immer sprechen. Zirkulation ist das Allerwichtigste der Flüssigkeiten für unseren Körper. Genauso funktioniert das beim Kältebecken und genauso funktioniert das hier im Auge über einen Temperaturunterschied. Was sagt uns das Ganze also überraschenderweise schon? Erstens, das Auge hängt vom Wasserhaushalt ab. Und zweitens, das Auge hängt von der Zirkulationsfähigkeit dieser Flüssigkeit ab, wie alle anderen Flüssigkeiten im Körper. Das ist ein Gesetz, gilt für jede Flüssigkeit in unserem Körper. Ob es die Flüssigkeit im Auge ist, ob es das Blut ist, ob es die Lymphe ist, die müssen zirkulieren. Zirkulieren Flüssigkeiten nicht mehr, okay, das wäre dann tot, aber zirkulieren die schlecht, ist die Folge Krankheit. Krankheit, unabhängig von allen Symptomen, von den Bezeichnungen der Krankheiten, ist am Ende immer ein Zirkulationsproblem. Könnt ihr euch merken. Ist die Frage, ist diese Flüssigkeit in dem Auge bei jedem gleich, egal wie der isst, egal wie der trinkt, egal wie der lebt? Ist das Blut bei jedem gleich, egal wie der isst, egal wie der trinkt, egal wie der lebt? Ja, natürlich nicht. Diese Flüssigkeit im Auge und ihr Zustand hängen logischerweise vom Wasserhaushalt ab und vor allem vom pH-Wert des Körpers und der Versorgung des Zwischenzellraums mit Mikronährstoffen. Und diese Kammern im Auge sind ebenso Zwischenzellraum. So kompliziert das auch aussieht, das Auge, das ist einfach Zwischenzellraum. Werden wir jetzt noch weiter verstehen, wenn wir uns die Anatomie noch weiter anschauen. Was heißt das jetzt für unser Säurenablagerungsprinzip? Logischerweise ist das Auge ein Ort, der ebenfalls Gefahr läuft, bei amateurhafter, menschunwürdiger Ernährung von Säuren und Giften heimgesucht zu werden. Und was das dann bedeutet, wenn das im Auge passiert, ja, wenn es im Knie ist, wird der Knorpel degeneriert, dann kommt Rheuma, dann kommt Arthrose und keine Ahnung was. Wenn es irgendwo sonst im Körper passiert, ist der schlimmste Zustand, dass ein Tumor ausgebildet wird. Diese beiden Kammern, vorne und hinten, werden getrennt von der Iris. Die Iris trägt ebenfalls den Namen Regenbogenhaut. Wenn euch jemand fragt, welche Augenfarbe ihr habt, dann werdet ihr demjenigen unterbewusst sagen, welche Farbe eure Regenbogenhaut hat. Jetzt wisst ihr, was die Iris im Auge ist. Und wie ich gerade gesagt habe, trennt diese Iris die vordere und die hintere Flüssigkeitskammer im Auge und gleichzeitig macht die Iris noch was, die reguliert den Lichteinfall in die komplette Struktur Auge. Wie die Öffnungsgröße, eben gesagt, die Kamera ist im Auge, ist ein Abbild des Auges, wie die Öffnungsgröße bei der Fotokamera, die ich einstellen kann. Frage ist, wie macht das die Iris? Wie man das an der Spiegelreflexkamera macht, ist klar. Dreht man am Rädchen. Wie macht es die Iris? Ist die Frage, was die Iris ist. Habt ihr eine Idee, was die Iris ist? Wenn ihr von außen, schaut mal in den Spiegel. Oder schaut euren Mann, Frau, Freund, Freundin, Mutter, Vater, Onkel, Tante, Opa, Oma in die Augen. Habt ihr eine Idee, was die Iris ist? Oder welche Art von Zelle die Iris bilden? Welche Art von Zellen die Iris bilden. Die Iris ist wahrhaftig ein Muskel. Ein Muskel, der wie jeder andere Muskel auch in der Lage ist, zu kontrahieren und zu entspannen. Dazu sollte jeder Muskel in unserem Körper in der Lage sein. Sollte. Bei den meisten Menschen ist das nicht mehr der Fall. Da gibt es nur noch Anspannung. Anspannung, 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 Anspannung und als Folge dann Kollaps des Muskelgewebes. Wie wir oft schon thematisiert haben und speziell auch in der Bewegungsfolge mit Laura thematisiert haben, bezogen auf den Psoas und das Zwerchfell. Daueranspannung, Daueranspannung, Daueranspannung des Psoas, der Bauchmuskulatur aufgrund der unnatürlichen Anatomie, die wir über Jahrzehnte eingenommen haben. Folge sind flache Brustatmung und Bandscheibenvorfälle im unteren Rücken, die an der Tagesordnung stehen. Die Iris, die Regenbogenhaut, kontrahiert als ein Muskel und lässt weniger Licht rein. Bei Tageslicht. Die lässt los im Dunkeln und wird mehr Licht hereinlassen. Kennt das ISO bei einer Kamera? Die Helligkeitseinstellung? ISO 6400? Klar, je dunkler es ist, desto höher muss der ISO-Wert sein. Ebenso im Auge. Ich muss ja die Sehfunktion erhöhen. Je dunkler es ist, desto mehr Licht muss reinfallen, damit ich das Maximale raushole aus der dunklen Umgebung. Wenn ihr zum Beispiel aus der hellen Küche ins dunkle Schlafzimmer geht, dann werdet ihr für einige Sekunden nichts sehen. Kennt ihr das? Ihr geht aus dem hellen Raum in den halbdunklen oder in den dunklen, aber nicht ganz dunkel, ihr würdet eigentlich noch was sehen, aber ihr geht da rein und seht erstmal nichts. Und dann stellt ihr fest, dass ihr plötzlich deutlich besser sehen könnt, so nach 3-4 Sekunden. Und das war die Zeit, in der diese Iris sich vergrößert hat und mehr Licht ins Auge gelassen hat. Wird genutzt, wie ich eben schon gesagt habe, bei der Alkoholkontrolle. Man schaut dabei, wie lange die Iris braucht, um ihre Größe zu ändern. Ja, ihr wart im Club, habt 5 Bier getrunken, fahrt mit dem Auto nach Hause, Polizeikontrolle, und dann kommt der Polizist und leuchtet mit der Taschenlampe direkt in euer Auge, um zu sehen, wie die Iris reagiert. Man schaut, wie lange die braucht, um sich einzustellen. Und wenn ihr einen im Tee habt, dann wird es sehr viel länger dauern als im nüchternen Zustand. Weil Alkohol nämlich ein Nervengift ist. Und die Ansteuerung der Iris erfolgt, wie bei jedem Muskel logischerweise, nerval. Das heißt, die Reaktionsfähigkeit der Iris ist verlangsamt. Da gibt es noch andere Drogen, da verändert die Iris sich überhaupt nicht mehr. Dann ist die so klein wie bei einer Katze. Da kann man reinleuchten, wie man will. Mit einem LED-Strahler alles aus 2 cm Entfernung. Da bleibt die Iris unverändert. Da steht die unter anderen Drogen. Die jetzt nicht unbedingt schlimmer sind als Alkohol, die haben einfach nur eine andere Wirkung. Die Anatomie des Auges ist schlichtweg, ist einfach beeindruckend. Und die gleicht eigentlich einem Baukasten, richtig filigran. Aber mit einer unglaublich beeindruckenden Auswirkung und Konsequenz. Ob wir halt sehen oder eben nicht. Und es ist ein ganz, ganz komplexes Zusammenspiel aus vielen Einzelteilen, aus vielen einzelnen Einheiten. Die sehen einzeln aus, aber sind logischerweise ein Ganzes. Wie wir das auch wären als Menschheit. Haben wir aber noch nicht ganz verstanden. Direkt hinter der Iris liegt unsere Linse. Der dunkle große Punkt, den ihr in eurem Spiegelbild sehen könnt und an die Pupille angeschlossen ist. Die Pupille mit einem 10 mm Durchmesser und 4 mm Dicke. Und quasi an deren Zipfeln ist die direkt mit den Muskelfasern verbunden, den sogenannten Zonula-Fasern. Also gehen wir dieses Zusammenspiel dieser drei Komponenten doch einmal durch. Iris, Linse und Pupille. Ihr wacht morgens mit dem Sonnenaufgang auf und öffnet eure Augen. Ja, die Jalousien waren heute Nacht oben, Tageslicht kommt ins Schlafzimmer. Ist übrigens sehr schön mit dem Sonnenaufgang, mit dem Hellwerden, wach zu werden auf natürliche Art und Weise, finde ich. Im geschlossenen Zustand, im Schlaf, waren die Pupillen entspannt. Ja, ihr wart hoffentlich im parasympathischen Nervensystem und im Entspannungszustand. Heißt, Iris und Pupille entspannt. Zonula-Fasern entspannt und somit Linse entspannt. Zonula-Fasern, das sind mini kleine Muskeln, ja, die diese Pupille ansteuern können. Jetzt wacht ihr auf und es trifft Licht direkt auf euer Auge. Das heißt, dass die Iris jetzt kontrahiert, die Regenbogenhaut, und durch die Pupille weniger Licht einfallen lässt, weil die Umgebung jetzt hell ist. Heißt, unsere Muskelfasern, die kleinen Zonula-Fasern, steuern die Linse direkt an, die ziehen an der, und sorgen für einen Fokus, eine Scharfstellung der Sicht, weil ihr scharf sehen wollt, ist wie bei der Kamera. Wenn ihr dann ein Foto macht, wollt ihr meistens scharfe Objekte auf dem finalen Bild sehen. Das heißt, es sind künstlerisch wertvolle Bilder, dann sind die auch mal schön verschwommen. Genauso ist es bei uns. Wenn wir die Augen morgens öffnen und das Gesicht unserer Frau oder unseres Mannes scharf sehen wollen, dann müssen wir die Zonula-Fasern kontrahieren lassen oder entspannen lassen, je nachdem, ob Kurz- oder Weitsicht, damit die unseren Fokus einstellen können. Glücklicherweise müssen wir das nicht bewusst tun. Zonula-Fasern gehören zu der Muskelgruppe, die unterbewusst gesteuert werden. Die ziehen also mit der Kontraktion, mit der Anspannung des Muskels, der Zonula-Faser, an der Linse und krümmen die Linse, beziehungsweise krümmen sie durch das Entspanntlassen weniger. Ja, wenn wir die kontrahieren, die ziehen an der Linse, dann lassen die locker, dann ist die nicht mehr so stark gekrümmt. Wie ist diese Linse gekrümmt? Die ist konvex gekrümmt. Heißt, nach außen gewölbt. Gekrümmt wie dieses Firmament über unserem Kopf. Es gleicht sich immer alles. Ob es unsere Linse ist oder das Firmament. Das ist alles im Kleinen wie im Großen. Konvex deshalb, weil eine konvexe, eine nach außen gewölbte Krümmung dafür sorgt, dass das Licht gesammelt wird. Wenn es in die andere Richtung gewölbt wäre, 1717, ganz interessante Uhrzeit, 1717. Das Gegenteil ist eine konkave Krümmung. Dann würde die in die andere Richtung gehen, die Krümmung. Dann würde das Licht allerdings gestreut werden. Wir wollen es aber bündeln, sonst sehen wir nichts. Das Bündeln des Lichtes ist ein absolut essentielles Phänomen für unser Sehen. Und gleich mehr dazu. Die Zonulafaser, die entspringt unserem Ziliarkörper. Dieser Ziliarkörper ist derjenige, der die Flüssigkeit in der vorderen Kammer des Auges produziert. Stellt sich die Frage, von wo wird die Flüssigkeit zusammengesetzt? Der Ziliarkörper ist Gewebe. Reines Gewebe. Logischerweise stellt er die Flüssigkeit aus dem Zwischenzellraum her. Wäre also gut, wenn der sauber und rein wäre und Stoffe enthalten würde, die wir in der Flüssigkeit für die Funktion unseres Auges benötigen am Ende des Tages. Dieses Zusammenspiel dieser Komponenten sorgt also dafür, dass wir in jeder Situation scharf sehen können. Pupille, Linse, Regenbogenhaut. Nicht scharf sehen können wir nur, wenn es komplett dunkel ist und es gar keine Lichtquelle um uns herum gibt. Relativ selten der Fall. Dann gibt es kein Licht, keine Frequenz, die Licht ist zu bündeln, damit wir es sehen. Der Ablauf im vorderen Teil unseres Auges, den wir von außen sehen können, reicht allerdings nicht, um wirklich ein Bild zu sehen. Das ist eine Mechanik, das ist ein Mechanismus. Das alleine reicht nicht, damit wir da stehen und sagen, oh, da steht ein Baum. Nur mit diesen Komponenten würden wir rein überhaupt gar nichts sehen. Da kommt noch ein wenig was dahinter. Auch nicht ganz unkompliziert. Wir haben jetzt gebündeltes Licht. Wir haben gebündeltes Licht, wir haben entschieden, okay, so und so viel muss reinfallen. Wir haben das fällt über die Regenbogenhaut, über unsere Iris, fällt es auf die Linse, durch die Pupille, in unser Auge. Und dieses gebündelte Licht, diese Frequenz, die unsere Iris und die Linse bündeln, fällt im hinteren Teil des Auges, den sehen wir von außen nicht, auf eine Fläche, die bei alten analogen Kameras eigentlich der Film ist. Und in unserem Auge ist das die Retina, die sogenannte Netzhaut. Das Auge ist, müsst ihr euch vorstellen, von innen ausgekleidet mit drei Häuten. Zwei davon haben wir schon thematisiert. Von innen nach außen. Außen sind das diese gerade benannte Netzhaut, die Retina. Dann gibt es die Aderhaut und die Lederhaut, die Sklera, die vorne die Hornhaut ist am Auge. Die drei haben verschiedene Aufgaben. Die Aderhaut übernimmt die Versorgung der Strukturen mit Blut. Das heißt, mit Sauerstoff und Nährstoffen, wie der Name es schon verrät, deswegen Aderhaut. Die Lederhaut, die Sklera, kennen wir aus dem vorderen Teil schon. Da ist die Hornhaut. Die Hornhaut ist Teil der Sklera. Das ist einfach nur anders, vorne einfach nur anders benannt. Sie schützt das Auge, wie wir eben gesagt haben, und sorgt dafür, dass der Augapfel im hinteren Teil im Kopf seine Form behält. Ist auch nicht ganz irrelevant, dass der in Form bleibt und nicht irgendwo aussackt. Dafür sorgt die Sklera, die Hornhaut. Der wichtigste Teil, wenn wir sehen wollen, ist mit Abstand die Netzhaut. Das gebündelte Licht, was wir vorne gebündelt haben, fällt hinten auf die Netzhaut im Auge. In diesem hintersten Teil des Auges befindet sich die sogenannte Macula lutea. Das ist der gelbe Fleck. Stellt euch vor, Licht fällt vorne rein. Ihr kennt das wie bei einer Lupe. Es wird gebündelt. Wenn ihr es bei einer Lupe macht, bei 30 Grad im Sommer, auf Gras haltet, dann fängt Gras an zu brennen. Hier ist es bei uns so, es fällt das Licht rein, es wird gebündelt Und dieses gebündelte Licht fällt hinten auf diesen gelben Fleck, die Macula Lutea. Das ist der Punkt, sage ich mal, des schärfsten Sehens. Und das ist abhängig davon, wie die Iris und die Linse eingestellt sind, wie das Licht da hinten drauf fällt. Makula-Degeneration habt ihr bestimmt schon mal gehört, als Erkrankung des Auges. Die Makula ist eigentlich nur ein Bereich mit einer sehr, sehr großen oder der größten Ansammlung an Nerven, nervalen Sinneszellen. Das sind die sogenannten Photorezeptoren. Nicht umsonst heißen die Photorezeptoren. Und die hat ihren Namen, die Macula Lutea, dieses Lutea von Pigmenten, die gelb färben, nämlich Lutein. Lutein sorgt für eine Gelbfärbung als Hormon. In der Gebärmutter gibt es zum Beispiel das luteinisierende Hormon, das den Gelbkörper bildet. Haben wir auch schon mal darüber gesprochen. Der Gelbkörper ernährt den Embryo, in den ersten Tagen, bevor er wirklich eingenistet ist und in der Gebärmutter dann von der Mutter selbst ernährt wird. Lutein ist ein Carotinoid, eins von ca. 600 Existenten. Wie zum Beispiel in der Möhre, das Beta-Carotin ist auch ein Carotinoid. Beta-Carotin ist die Vorstufe von Vitamin A. Deswegen, sagt man, kann man so gut sehen, wenn man Möhren isst. Deswegen ist die Möhre auch orange. Das ist der Grund dafür. Das Lutein in der Möhre. Isst man ein paar Möhren, kannst du besser gucken. Kommt daher. Und wenn ihr euch jetzt fragt, welche Lebensmittel ihr konsumieren solltet, um eure Sicht scharf zu halten, reicht es eigentlich, auf Lutein zu schauen. Natürlich sollte man Nahrungsmittel konsumieren, die basisch verstoffwechselt werden, logischerweise, weil ich einen basischen Körper haben will und meine Sicht auch davon abhängt, wie wir jetzt gerade besprochen haben, über die ganzen Strukturen. Aber wenn man das jetzt mal so platt sagt, müsste man sich eigentlich sehr auf Lutein konzentrieren. Weil Lutein wird ausschließlich von Pflanzen produziert. Was soll also mit dem Lutein in unserer Makula, diesem Ort des schärfsten Sehens, passieren, wenn wir nur Fleisch, Käse und Co. konsumieren? Nicht viel Lutein zur Verfügung in dem Ganzen. Jetzt trifft unsere gebündelte Lichtfrequenz auf unsere Makula, die Macula Lutea. Toll, sehen tun wir jetzt immer noch nichts. Jetzt kommt der Teil, dessen Zusammenhänge ich in anderem Kontext schon so oft eigentlich erwähnt habe, nämlich dass wir elektrische Wesen sind. Diese elektrischen Lichtfrequenzen fallen jetzt auf die mit Lutein bepackten Sinneszellen da hinten und müssen dann irgendwie in das Sehzentrum des Hirns transportiert werden, damit wir sehen können. Und diesen Transport von elektrischen Impulsen übernehmen welche Strukturen? In unserem Körper Nerven. Die Nerven enden in der Netzhaut, da hinten im Auge, aus der Makula, bündeln sich und dann bewegen die sich in Richtung einer kleinen Öffnung, die etwa 3 mm groß ist. Das ist eine Öffnung in der Lederhaut. Ja, denkt dran, die liegen alle übereinander, Netzhaut, Aderhaut, Lederhaut. In der Lederhaut gibt es eine Öffnung, 3 mm groß, und dahin ziehen die ganzen Nerven von diesem Punkt, diesem nervalen Ballungspunkt der Netzhaut, die Macula Lutea, in Richtung dieses Lochs. Und da hinten, am allerhintersten Teil unseres Augapfels, ist ein sehr großer dieser Nerven, die Impulse transportieren, angeschlossen. Nämlich der zweite unserer 12 Apostel, der 12 Kranialnerven, der Nervus Opticus, mit einer Länge von 4 cm und einer Dicke von 4 mm, was für ein Nerv schon relativ dick ist. Der dickste Nerv ist übrigens der Ischias, mit einem Durchmesser von 1,5 cm. Der optische Nerv, der Nervus Opticus, ist in der Schwangerschaft mit der 9. Woche beim Embryo in der Entwicklung abgeschlossen. Nur um mal zu verdeutlichen, dass es nicht ausreicht, seine Ernährung als Mutter umzustellen, wenn man nach 2 Monaten merkt, dass man schwanger ist. Da ist der Optikus schon komplett ausgebildet. Ja, Fehlbildungen zum Beispiel durch etwaige Gifte sind da schon irreversibel angelegt. Weil ich ja jetzt schon die Fragen höre, ja, aber warum kommen denn manche Kinder mit Sehfehlern auf die Welt? Ja, weil die schon 9 Monate gelebt haben. Der optische Nerv, jetzt kommt eine kleine Wiederholung aus der Nervenfolge, der optische Nerv wird von einer Myelinscheide umschlossen. Was sind Myelinscheiden und warum gibt es Myelinscheiden? Myelinscheiden sorgen dafür, dass Reize, elektrische Impulse am Nerv mit bis zu 70 Metern pro Sekunde weitergeleitet werden können. Das gilt auch für unsere gesehenen Bilder über den Nervus opticus. 70 Meter pro Sekunde ist wirklich ein Brett. Beim Krankheitsbild, ich sag's mal vorsichtig, bei dem Krankheitsbild MS, Multiple Sklerose, wird das zur Diagnostik genutzt. Und testen quasi die Leitfähigkeit vom Optikus. Weil bei diesem Krankheitsbild die Myelinscheide, oder weil sich die Myelinscheide am Nerv beginnt aufzulösen, dann entsteht eine chronische Entzündung. Nicht vergessen, Entzündung heißt immer, Körper, Immunzelle versucht Schutt wegzuräumen. Wäre ein sehr positives Event, wenn wir in der Lage wären zu wissen, wie wir uns um Entzündungen zu kümmern hätten und wie wir wieder neue Zellen bilden und unseren Immunzellen helfen, neue Strukturen aufzubauen. Wenn allerdings diese Diagnostik stattfindet und man eine chronische Entzündung am Nervus opticus feststellt, dann werfen die Programmierten direkt mit ihren erfundenen Diagnosen um sich. MS, das MS, was ist MS? Was ist denn MS? Warum entsteht denn eine chronische Entzündung am Nerv? Entsteht die durch eine Bezeichnung für Symptome, die die erfunden haben, oder entsteht die durch Übersäuerung und Nährstoffmangel und Vergiftung und Cola, Fanta, Fleisch, Bier, Milch, Käse und Co.? Es gibt keine Krankheiten, nur damit das nochmal gesagt ist. Es existieren keine Krankheiten. Die existieren nur in deren Medizin-Enzyklopädie und bei Pfizer, Johnson & Johnson und BioNTech und AstraZeneca. Ey, AstraZeneca, gutes Beispiel, habt ihr es gesehen gestern. Wurden einige hochrangige Offizielle von AstraZeneca in China festgenommen. Ganz seltsam. 3 Tage nach der Wahl in Amerika hat es Klick gemacht. Ich habe schon oft gesagt, dass hinter den Kulissen Kollege Trump, Xi und auch Putin eine Allianz bilden. In der nächsten Folge versprochen. Mehr dazu. Und jetzt in unserer Anatomie kommt es zu einer sehr, sehr interessanten Situation vor unserer Hypophyse. Hypophyse. Haben wir auch schon besprochen. Hypothalamus, Riesenhohlraum. Dann haben wir die Drüse Hypophyse. Dann haben wir die Zirbeldrüse, ein bisschen im Hinterkopf gelegen. Alle Teile von unseren Hohlräumen und alles hormonelle Teile der hormonellen Achse, die unterliegen alle unserem Regisseur, dem Hypothalamus. Haben wir auch schon thematisiert, diese Kreuzung. Da wir 2 Augen haben, haben wir auch 2 Äste des Sehnervs. Für jeden Bereich, für jedes Auge einen Ast. Und der Ast, der vom rechten Auge kommt, zieht nach links in die linke Gehirnhälfte. Der vom linken kommt, zieht nach rechts in die rechte Gehirnhälfte. Also findet hinter den Augen eine Kreuzung statt. Und diese Kreuzung findet unmittelbar vor unserer Hypophyse statt. Das ist das Chiasma opticum, die optische Kreuzung. Bis hierhin hat der Optikus eine Länge von 50 mm nur. Und wenn immer so oft über das dritte Auge gesprochen wird, so wird es meistens in der Mitte der Stirn lokalisiert. Eigentlich genau da, wo die Sehnervbahnen sich kreuzen und einen nervalen Plexus, ein nervales Zentrum bilden. Passiert genau vor dem Stiel unserer Hypophyse, dem Unterteil der Hypophyse. Und wenn man von oben auf den Schädel schaut, dann kann man feststellen, dass der Regisseur unseres Systems, der Hypothalamus, genau symmetrisch zum Schnittpunkt dieser Kreuzung liegt. Ja, diese ganze Anlage, die Architektur ist kein Zufall. Und die Kreuzung teilt quasi genau den Hypothalamus in der Mitte. stellt sich die Frage, ob wir auch sehen können, wenn die Augen geschlossen sind. Schaut man einen Baum an und dann schließt man die Augen. Ist der Baum jetzt weg oder steht er immer noch vor euch? Nur weil er die Augen zu hat, ist er nicht weg, steht immer noch da. Ist also seine elektrische Frequenz noch da? Natürlich ist die noch da. Weil jedes elektrische Feld elektromagnetisch einen Raum um sich kreiert mit einer Frequenz. Und unser Herzschlag, unsere Gedanken, unsere Empfindungen eine Frequenz ausstrahlen. Wie ein kleines Radio. Ja, die Frequenzen sind messbar. Die gehen in unsere Umwelt. Haben wir oft thematisiert, unser Nervensystem ist ein elektrisches System, das über Schwingungsfrequenz elektromagnetisch funktioniert. Wir könnten rein theoretisch den Baum trotzdem spüren, obwohl die Augen geschlossen sind. Und das mechanische Sehen eigentlich ausgeschaltet ist. Wir trainieren das nur schlichtweg zu selten, beziehungsweise nie. Ja, wir haben keinen wirklichen Zugang mehr zu dieser Ebene. Weil wir darauf trainiert wurden zu sagen, ja, ist das für ein Quatsch. Wenn ich die Augen zumache, kann ich es eigentlich sehen. Doch, da kann man was sehen. Auf einer anderen Ebene. Nämlich, man kann diese elektromagnetische Schwingung wahrnehmen. Das ist das gleiche Prinzip, wenn zum Beispiel eine euch nahestehende Person anfängt zu weinen und ihr mitweinen müsst. Wie funktioniert das? Warum manifestiert sich diese Emotion in euch, obwohl ihr gar nicht direkt an der Situation beteiligt seid? Wie funktioniert Empathie? Einerseits klar, über Gedanken, die nachfolgende Emotion auslösen. Das können Gedanken. Oftmals ist vor der stattfindenden Emotion ein Gedanke da. Aber ganz oft reicht die Schwingung und Frequenz, die uns erreicht, um eine Emotion mit der gleichen Frequenz in uns auszulösen, wie zum Beispiel Trauer. Ist nur logisch. Ist nur logisch. Ja, wenn Trauer eine Frequenz hat, von, wenn ein Mensch weint, sagen wir mal von 334 Hertz, und die trifft auf uns, weil wir einen halben Meter entfernt stehen und die Person und der Person sowieso eng verbunden sind, ist es sehr gut möglich, dass es auch eine Empathie in uns auslöst, eine Emotion manifestiert, die uns weinen lässt. Der Sehnerv unterscheidet sich in einem Punkt von allen anderen 11 Kranialnerven im Hirn, in unserem zentralen Nervensystem. Der ist nämlich von Hirnhäuten und von Gehirnwasserumgebung umgeben, sind die anderen nicht. Das heißt, der hat eine sehr zentrale Funktion. Ab dieser Sehkreuzung, dem Chiasma Opticum, wird dieser Trakt dann Tractus Opticus genannt und zieht in ein Rechenzentrum in unserem Hirn, das dafür Farb- und Formerkennung zuständig ist, das Corpus Geniculatum Laterale. Das liegt seitlich, wie der Name schon sagt, von unserem Hypothalamus. Das liegt direkt im Thalamus, ein bisschen zur Seite gelegen. Der Thalamus ist der zentrale Hohlraum, das griechisch Thalamos, die innere Kammer oder das Schlafzimmer. Der Hypothalamus, das wird dann gegliedert in Hypothalamus, über den wir immer sprechen, Metathalamus, Subthalamus, Epithalamus, alles Wirrwarr. Wir sprechen von Thalamus bzw. Hypothalamus. Und hier kommen die Reize jetzt quasi an, transportiert über den Sehnerv, die wir in der Außenwelt wahrnehmen, um dann am Ende deren Farbe und Form bestimmen zu können. Und jetzt versucht mal, ein Objekt anzuschauen, ohne dabei automatisch direkt die Farbe zu bestimmen. Ist das möglich? Sehr schwer. Fast unmöglich. Wenn ihr offen, probiert es einfach mal für euch. Kann ich ja unkommentiert lassen. Schaut, ich habe einen braunen Schreibtisch vor mir. Wenn ich ihn anschaue, habe ich sofort braun im Kopf. Ja, und wenn ihr zum Beispiel einen Baum mit Blättern betrachtet, so werdet ihr relativ zügig grün im Kopf haben, weil wir so programmiert wurden. Und das ist eine sehr, 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 sehr interessante Stelle. Sehr, sehr interessante Stelle, dass, weil wenn man die versteht, versteht man ganz viele Machenschaften, die in den letzten Jahrzehnten hier passiert sind und wie Medien zum Beispiel funktionieren. Das Grüne wurde uns auf unsere Festplatte gespielt. Wir sind so, ich sag mal nicht programmiert, leicht negatives Wort, es wurde uns auf unsere Festplatte gespielt. Ja, dass diese Farbe, die wir da gerade betrachten, den Namen Grün bekommen hat. Es funktioniert so in der Schule hier, Grün, wird ein grünes Blatt hochgehalten, das ist Grün, Kinder, Grün, Grün, sag mal, sprecht mal alle nach, Grün, 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 Grün. Sehr, sehr interessante Stelle. Ja, wenn Wenn bestimmte Menschen ein Bild von Donald Trump jetzt sehen, wie in den letzten Tagen nach der Wahl, dann kommen sofort die Begriffe Diktator, Sexist, Rassist, Zionist und so weiter in den Kopf. Weil die von den Medien seit 8 Jahren so programmiert werden und wurden. Vorher nicht. Vorher war der Everybody's Darling, da war der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär, da war der komplett anerkannt, da war das kein Problem. Vor 2016, wenn die da ein Bild gesehen haben, war alles gut. Oh, guck mal, was für ein erfolgreicher Unternehmer. Mm, was für eine Inspiration. Das hätte ich auch gerne. Total schön. Der repräsentiert den amerikanischen Traum. Heute ist Diktator, Sexist, Rassist, boah. Das passiert alles unterbewusst. Und ist eigentlich immer an eine Emotion gekoppelt. Weil da, an dieser Stelle, wo der Optikus da reinkommt, ein nervaler Kern liegt, der hat die Form einer Mandel, haben wir auch schon besprochen, weiß ich, die Amygdala. Weil die Amygdala ist eigentlich das Zentrum, in dem Sehen und Denken und Fühlen zusammenlaufen. Nehmt zum Beispiel ein traumatisches Erlebnis. Euch werden, jetzt nehme ich mal was Krasses, weil mir MK Ultra jetzt gerade in den Kopf kam, euch werden Stromschläge zugeführt, während die 9. Symphonie von Beethoven läuft. Gibt es die 9. Symphonie von Beethoven? Wir nehmen jetzt mal die 9. Symphonie von Beethoven. Stromschläge, während in diesem Zimmer die 9. von Beethoven läuft. Was passiert wohl danach? Jedes Mal, komplett automatisch, ohne dass ihr das beeinflussen könnt, wenn ihr die 9. Symphonie von Beethoven hört. Ihr zeigt zu 1000% eine körperliche Reaktion. Ganz klar. Ein traumatisches Erlebnis mit solch körperlichen Schmerzen gekoppelt an eine Emotion und gekoppelt an so ein Lied, an so ein Stück, wird dazu führen, dass jedes Mal, wenn ihr das Lied danach hört, das Stück danach hört, habt ihr eine körperliche Reaktion. Kennt doch jeder von euch. Genauso, wenn man Lieder aus der Jugend hört, die man mit etwas assoziiert, ist es genauso. Dann kommen Bilder aus der Jugend hoch und ein Gefühl stellt sich ein. Wenn wir diese fremd aufgespielten Programmierungen auflösen von den Medien, dann muss ich, oder auch von der Politik im Generellen, dann muss ich eigentlich nur eins tun. Ich muss eigentlich nur, wo wir beim Thema der Folge wären, bewusst schauen. Gut, bei Stromschlägen und Beethoven reicht es natürlich nicht. Das muss man professionell entkoppeln. Ich muss bewusst schauen, ich muss mir dadurch, durch dieses bewusste Schauen, die aufgespielte Programmierung ins Bewusstsein holen und neu lernen. Das und nicht und gar nichts mehr ist eigentlich der Prozess der Bewusstmachung oder des Erwachens, wie das so viele so gerne nennen seit 4, 5 Jahren. Und deswegen ist es extrem wichtig, dieses neue Schauen tagtäglich zu praktizieren. Auch bei Dingen, von denen wir meinen, die schon bewusst angeschaut und verstanden zu haben. Wir müssen das immer wieder aufs Neue tun. Weil die Augen sind ein Tor hin zum bewussten Erleben. Genau wie andere Sinne. Die anderen Sinne sind die anderen Tore. Riechen, schmecken, sehen, hören, tasten. All das kann ich sehr, 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 sehr bewusst machen. Und die erlauben uns wirklich bewusstes Erleben und das Realisieren, dass uns jemand anders gekoppelt hat. Eine sehr, sehr interessante, sehr, 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 sehr interessante Stelle, wenn es darum geht, diese Programmierungen erstmal zu erkennen und aufzulösen. Und wie viele Menschen sich davor scheuen, weil das eben alles mit Emotionen gekoppelt wurde und diesem großen imaginären Ding Ego aufgespielt wurde. Unser Ego ist eigentlich nur die Anzahl aller gekoppelten Programmierungen. Wir haben in der letzten Folge von Namen gesprochen, von einer Namensgebung. Damit, das ist der Start. Das ist der Start. Das ist die größte Kopplung, die es gibt. Und alles, was an diesen Namen drangehangen wird, wird ein Riesenberg, den wir mit uns mitschleppen. So lange, bis wir uns das bewusst anschauen, dass es einfach nur ein Name ist und dass wir nicht alles mit diesem Namen koppeln. Auch wenn jemand sagt, ey Peter, du Volltrottel. Oder der Peter ist dumm. Oder wenn jemand sagt, Peter, du was weiß ich was. Wir haben diesen Namen und alles, was von diesem Tag an mit diesem Namen in Verbindung gesetzt wird, nehmen wir auf unsere Platte und koppeln das mit einer Emotion. Und mit jedem Monat, mit jedem Jahr, mit jedem Jahrzehnt, das wird ein Riesenwirrwarr, was sehr, 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 sehr schwierig zu nicht entkoppeln, das kann man nicht entkoppeln, sondern anzuschauen ist und sehr, sehr schwierig einen Sinn draus zu machen ist. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man wirklich anfängt, nicht zurückzuschauen, sondern in der Realität jetzt hinzuschauen, weil das ist das Tor auch zur Vergangenheit. All diese Dinge, wenn man jetzt auch von Traumata spricht, ist für mich ganz klar, die kann ich nur in der Realität lösen. Wie gehe ich denn zurück und löse die da? Ja, mit 5 Jahren hat meine Mutter das und das gemacht und das löse ich jetzt hier mit 67 Jahren, weil ich hole mir das ins Bewusstsein und schaue mir das nochmal an. Nope. Wir werden immer wieder an Stellen geführt, an denen wir diese zurückliegenden Traumata lösen können. Aber wir müssen die immer in der Realität lösen. Immer im Hier und Jetzt. Ist nicht anders möglich. Tagtäglich praktizieren, dieses wirkliche Hinschauen. Wenn wir jetzt in der Amygdala sind und auch in dem Corpus Geniculatum, dann geht unsere Information, die wir im Außen gesehen haben, bis zu unserem Hinterkopf in den sogenannten Okzipitallappen des Hirns. Ganz hinten im Hinterkopf, da liegt unsere Leinwand, der visuelle Kortex. Kein Spaß. Auch die Leinwand, die ihr aus dem Kino kennt, ist unserem Körper nachempfunden. Weil da, in diesem Kortex, wird das, was auf unsere Netzhaut im Auge getroffen ist, dieses gebündelte Licht, die gebündelte Frequenz, die gebündelte Information, wird da 1:1 abgebildet. Und zwar folgendermaßen. Im visuellen Kortex gibt es eigentlich ist der komplette visuelle Kortex, die sogenannte Area Striata. Da liegen die sogenannten Orientierungssäulen. Das heißt ganz einfach, konzentrierte Nervenzellen, die auf eine bestimmte Art und Weise angeordnet sind. Säulen lässt schon, ihr wisst, was eine Säule ist, also wisst ihr, wie die Nervenzellen angeordnet sind. Und jede von denen ist mit einem Punkt auf unserer Netzhaut verbunden. Das heißt, die sind eigentlich Projektionsflächen. Und im Zusammenspiel ergeben die ein Gesamtbild. Und viele von diesen Orientierungssäulen heißen dann Dominanzsäulen. Weil viele der Reize, die in den Orientierungssäulen landen, dann da gebündelt werden, in diesen Dominanzsäulen. Die einfachen Nervenzellen sammeln, gekoppelt direkt an die Netzhaut. 1:1 wird das abgebildet. Und die Komplexen setzen das dann in Zusammenhang. Zum Beispiel bei bewegten Objekten. Ja, da wird es ja immer komplizierter. Ihr schaut ja nicht immer nur einen Baum an, der da steht und ihr steht davor. Ihr habt doch bewegte Objekte, im Straßenverkehr zum Beispiel. Erinnert euch mal an Pixel beim Röhrenfernseher. Zu Hause, früher in den 90ern. Geht nah dran und ihr seht ja nichts. Ja? Aus 30 cm Entfernung macht es gar keinen Sinn. Ihr seht nichts. Ihr seht einfach nur Lichtpunkte. Wie auf diesen Orientierungssäulen. Wenn ihr weiter weggeht, setzt sich das Bild zusammen. Und dieser Sinn ergibt sich erst im sekundären und tertiären Teil dieser Sehrinde im Hinterkopf unseres Hirns. Das heißt dann die Area Parastriata, weil da erfolgt dann die Interpretation der Reize, der gesehenen Reize hinsichtlich Form, Größe, Entfernung, Orientierung und so weiter. Dann weiß ich erst, dass da ein Objekt, was aussieht wie ein roter Audi A3, gerade einen LKW überholt und auf meiner Fahrspur mit ca. 80 km/h und einer aktuellen Distanz von 300 Metern auf mich zufliegt. Anders wäre das nicht möglich. All diese Dinge müssen innerhalb von Zehntelsekunden müssen die in Zusammenhang gesetzt werden. Ist verrückt, wenn ihr mal darüber nachdenkt. Wer denkt sich das aus? Wer macht das? Wer setzt das um? Wer bringt das in den Kopf? sodass das sekündlich immer wieder funktioniert. 80, 90, 100, 110 Jahre. Ja, logischerweise schätzen wir in solchen Momenten jetzt nicht die Geschwindigkeit von diesem Objekt im Straßenverkehr, sondern wir wissen sofort mit der Info, die wir sehen, wir sind hier gerade in einer nicht ungefährlichen Situation. Und was heißt das dann bei diesem Überholmanöver für die Reaktion, die anatomische Reaktion unseres Körpers? Weil es ja schön, dass wir das sehen. Und jetzt? Der Körper schmeißt das sympathische Nervensystem an. So oft schon besprochen. Augen aufreißen, Pupille und Linse weit stellen, Galle und Bauchspeicheldrüse hemmen, Niere zur Produktion von Adrenalin und Noradrenalin anregen, die Stresshormone, Blutdruck steigern, flach in die Brust atmen, durch den Mund, Verdauung und Immunaktivität pausieren. Ihr kennt das Spiel mittlerweile, haben wir schon oft drüber gesprochen. Und in den Situationen ist es auch gut, dass es das sympathische Nervensystem gibt, dass wir dazu in der Lage sind, alles auszuschalten, links und rechts, nichts mehr wahrzunehmen, voll in der Situation zu sein und adäquat zu reagieren. Logischerweise sind diese Reaktionen alle mit unseren Augen verbunden. Es muss so sein, weil die sind das Tor zum Außen. Die sehen das. Und dann müssen diese Prozesse ablaufen. Wer macht das? Unser Regisseur, der Hypothalamus. Der leitet sofort alles ein, was das aktuell Gesehene erfordert. Der innerhalb von Millisekunden schießen hormonelle Reaktionen in den Körper, die dafür sorgen, zum Beispiel die Blutbahn eng zu stellen, höherer Druck. Weil es wäre ziemlich blöd, oder? Wenn ihr einen weißen Hai seht zum Beispiel, ihr seid schwimmen irgendwo in San Francisco, in der San Francisco Bay, 13,5 Grad kaltes Wasser, und dann taucht ihr und seht einen weißen Hai. Wäre blöd, wenn ihr nicht dementsprechend reagieren würdet, oder? Ganz schnell aus dem Wasser zu schwimmen. Es sei denn, euer Draht zu weißen Haien ist so gut, dass ihr die Situation managen könnt. Allerdings brauchen wir keinen weißen Hai, um über das, was wir sehen, körperlichen Stress auszulösen. Das ist nämlich die Krux an der ganzen Geschichte. Dafür reicht schon ein heute 2024 Telefon mit dem Blaulichtbildschirm. Und bei den meisten Menschen kommen die Inhalte, die sich da anschauen, noch obendrauf, die an sich schon purer Stress sind. Habt ihr mal gesehen, wie 15- bis 25-Jährige die Instagram-App bedienen und sich 50 Stories in 20 Sekunden anschauen? Für diejenigen, die Älteren unter euch, die das nicht kennen, in dieser App, da kann ich als User hingehen und kann sogenannte Stories da hochladen. Bilder von dem, was ich gerade mache. Auf Toilette sitzen oder Essen machen oder mich halbnackt fotografieren, die andere dann 10 Sekunden sehen können oder so. Und die 15- bis 25-Jährigen, die öffnen diese App, weil sie nichts zu tun haben, und gehen dann innerhalb von 20 Sekunden 50 Stories durch. So. Das ist unabhängig vom Inhalt eine solche Reizüberflutung, rein mechanisch für den Sehmechanismus des Körpers, dass die Folge automatisch Aktivierung des sympathischen Nervensystems ist und somit Stress. Und somit Immunzellaktivität im Keller. Und somit Bluthochdruck. Ja, wir sind 16 Stunden wach, wenn ich davon die Hälfte im Sympathikus verbringe, dann ist Krankheit vorprogrammiert. Aber es gibt auch andere Mechanismen, die den Parasympathikus aktivieren. Schon mal ein Kamingeschau zum Beispiel. Ein Kaminschauen bewirkt das genaue Gegenteil. Das wird mir auch jeder von euch bestätigen, dass ihr die beruhigende Wirkung eines brennenden Feuers schon mal erlebt habt. Nicht? Auch nie erlebt doch. Gibt ja selbst Kerzenmeditation. Absolut beruhigend, ins Feuer zu schauen. Oder aufs Meer rauszuschauen. Wellen anzuschauen. Eigentlich alle Handlungen, bei denen wir in Ruhe sind und wo wir voll im Moment sind. Jetzt gibt es aber, wie in allen anderen Bereichen unseres Körpers, auch viele Menschen, die hinsichtlich der Augen nicht mehr in einem natürlichen Zustand sind. Kurzsichtig, weitsichtig, grauer Star, Makuladegeneration, Rot-Grün-Blindheit, you name it. So viele Zustände der Augen und Krankheiten. Was kommt da ins Spiel? Wenn man nichts mehr sieht, eine Brille. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, mal kurz auf das Brillenbusiness zu schauen. Und wie das boomt. Und wie das boomt. Und wie das ein sehr, sehr lukrativer Wirtschaftszweig ist.
Brille? Vielmann. Kennt ihr die Werbung noch von früher?
Das sind solche Programmierungen. Diese ganzen Werbungen als Kind, die ich als Kind gesehen habe in den Jahren, kann ich teilweise heute noch mitsprechen. Vielmann hat 619 Filialen in Deutschland und macht einen Außenumsatz von 2,27 Milliarden Euro. In Deutschland allein werden jährlich 12,5 Millionen Brillen bei einem Umsatz von 7,7 Milliarden Euro verkauft. 2023 waren das in Deutschland 18 Millionen Menschen ab 14. 18 Millionen, die gelegentlich eine Brille getragen haben. Was eine Zahl. 18 Millionen. Das sind nur die ab 14. Das heißt, ich würde jetzt sagen, ja, ist jeder Vierte in Deutschland. Nee, noch mehr, weil es nur die ab 14 sind. Warum ist das so? Warum ist das so? Schaut euch mal den Kontaktlinsenmarkt an. Auch interessant. Global Market Insights schreibt dazu, die Kontaktlinsenmarktgröße. Kontaktlinsenmarktgröße wird mit dem Versandvolumen von rund 1.000 Millionen Einheiten von 2019 bis 2025 auf einem CAGR, was immer das ist, von über 6% bis 2025 geschätzt. Die zunehmende Prävalenz von chronischen Augenerkrankungen, gut zu hören, und die Zunahme der Zahl der Kinder, die an Myopien, das Kurzsichtigkeit, leiden, die von demografischen Faktoren einschließlich der alternden Bevölkerung, der wachsenden Urbanisierung und der Zunahme der diabetischen Inzidenz verursacht werden, werden erwartet, das Marktwachstum zu fördern. Cool. Dann prognostiziert man, ja, super. Im Jahr 2023 sind 36% der Kinder kurzsichtig. Respekt, Respekt. Diabetes, haben wir noch nicht thematisiert. Diabetes, logischerweise. Diabetes führt irgendwann zu Sichtverlust. Weil die Versorgung, die Innervierung des Auges da oben über die Blutbahn erledigt wird von so kleinen, mikrogroßen Blutwegen, die werden als allererstes von dem offenen Zucker im Blut zerstört. Und dann sind sie zerstört. Und dann werden die Strukturen, die wir eben besprochen haben, im Auge nicht mehr ausreichend versorgt. Und dann verliert man die Sichtfähigkeit nach und nach. Also im Jahr 2023 sind 36% der Kinder kurzsichtig. Bildschirme, klar, Bildschirme sind ein immenser Faktor. Der Stress, das stetige Blaulicht und auch allein dieser stetige Anspruch, nah zu fokussieren, führt muskulär wozu? Haben wir eben schon besprochen. Ist nichts anderes. Die Zonulla-Faser da oben ist kein anderer Muskel, keine andere Struktur als der Bizeps. Ja, was passiert, wenn ihr 12 Stunden am Tag euren Bizeps bzw. euren Bauch anspannt, bzw. jeglichen Muskel anspannt? Ja, wenn ihr jeden Tag ins Fitnessstudio rennt, ja, guck mal, Pumpen hier, Latzu, Bankdrücken, Kniebeuge, und überhaupt keine Ahnung habt, aber von eurem Körper, wie ihr dabei atmen müsst, wie ihr Muskulatur anzusteuern habt und dass man mit jedem Mal, wo man dahin rennt, eigentlich eine körperlich absolut eine anatomische, absolute Komplettkatastrophe auslöst. Ja, wenn ich so einen Muskel, wie den Bauch, den wir schon so oft besprochen haben, wenn ich den gar nicht loslassen kann, ich sage euch, 99% der Menschen können ihren Bauch nicht loslassen. Alle, die mir jetzt zuhören, 99% von euch werden einen chronisch angespannten Bauch haben. Und wenn ich einen Muskel nur anspanne und nie in die Entspannung kommen lasse, wie zum Beispiel, wenn ich 12 Stunden am Tag auf sein Handy gucke aus 15 cm Entfernung, dann kollabiert der Muskel. Und genau das Gleiche passiert im Auge. Ja, was sagen diese Ziliarmuskeln, die Zonulafasern, über die wir eben gesprochen haben, und die halt die Aufgabe haben, die Linse scharf zu stellen, was sagen die dazu? Die haben die Aufgabe, die Linse scharf zu stellen, um halt in der Lage zu sein, damit wir in der Entfernung scharf stellen können und in der Kürze quasi scharf stellen können. Ich muss in der Lage sein, ein Objekt auf 1 Meter Entfernung scharf zu sehen oder auf 15 Meter. Und das machen die Zonulafasern. Und wenn ich jedes Mal nur so ein Ding vorm Kopf habe, in 20 cm Entfernung, mache ich nur das eine. Und der Muskel sagt irgendwann, schönen Dank. Ja, die machen nämlich das Gleiche dann wie der Bizeps, die kollabieren. Ich habe dann keinen Fokus mehr. Ich habe keinen Fokus mehr auf entfernte Objekte bei Kurzsichtigkeit. Ja, wenn ich kurzsichtig bin, dann kann ich nur kurz scharf stellen. Weit aber nicht mehr. Obendrauf kommen natürlich, wie bei allen körperlichen Reaktionen, ab dem ersten Lebensjahr die sogenannten Immunisierungen. Und das ganze andere Gift, was Eltern ihren Kindern reinpumpen und im gleichen Atemzug dann Ernährung nennen. Das Auge ist ebenso voll von Zwischenzellraum, wie alles andere im Körper auch. Das Auge ist ein Ort, in dem Säuren abgelagert werden bei chronischer Übersäuerung. Warum ist es so? Wir haben eingangs damit angefangen, die Lampe des Körpers. Warum ist es so, dass die Iris bei so vielen Menschen unklar ist, dass das Weiß im Auge, der Bulbus, so verdreckt und verrottet und überhaupt nicht mehr weiß aussieht? Warum kann ich beim Blick ins Auge so viel ablesen? Weil das Auge ein Spiegel meines Zustandes ist. Es ist nicht anders möglich. Das ist purer Zwischenzellraum. Und da oben haben wir mal einen wirklichen Blick auf den Zwischenzellraum. Von außen in unsere Leber gucken können wir nicht. Wir können auch nicht von außen unseren Zwischenzellraum sehen wir nicht. Den sehen wir aber da oben im Auge. Da sehen wir den relativ gut. Ja, wenn ich Schwermetalle aus Immunisierungen habe, Medikamente nehme, aus dem Wasserhahn trinke. Ja, wo können all die Sachen landen? Nicht nur im nervalen Hirngewebe und direkt am Sehnerv, was die dann MS nennen, nee. Auch nicht im Kniegelenk, was sie dann Arthrose und Rheuma nennen, nee, auch direkt im Auge. Iris, Linse, Pupille, im Bulbus selber, ja, in dieser Flüssigkeit, klar, da finden dann auch Ablagerungen statt, wenn da in dieser Flüssigkeit so ein Kack drin ist. Und dann kommen sie wieder um die Ecke, die großen Schulmediziner, und dann fangen sie wieder an und brabbeln von ihrer genetischen Disposition. Die Mutter auch schon gehabt. Die Mutter hatte schon eine Brille, der Vater hatte eine Brille. Also hat der Sohn auch eine. Wie ist das so, weil der Sohn eventuell identisch zur Mutter lebt und im Mutterleib war 9 Monate? Und dann mit Milchpulver und mit Industrienahrung und mit 22 empfohlenen Impfungen aufgewachsen ist. Meine Mutter hat eine Brille. Meine Oma, meine andere Oma hatte eine. Mein Opa, mein anderer Opa hatte eine. Mein Onkel hat eine. Meine Cousins haben eine. Ich habe keine. Warum nicht? Wo ist denn da die genetische Regel und Disposition? Stamme ich gar nicht von denen ab? Mama, da müssen wir mal drüber sprechen dann. Du bist gar nicht meine Mutter. Macht irgendwie keinen Sinn, ne? Macht irgendwie keinen Sinn, wieso vieles nicht, was sie uns erzählt haben und immer noch versuchen zu erzählen. Zum Abschluss vielleicht noch ein wichtiger anatomischer Zusammenhang, den wir aber auch schon thematisiert haben. Verbindung zwischen dem Auge und unserer ganz interessanten Zirbeldrüse. Das Auge ist nämlich nerval auf direktem Wege mit der Zirbeldrüse verbunden und zwar aus folgendem Grund. Die Zirbeldrüse produziert eines der stärksten Antioxidantien, die unser Körper herstellen kann. Melatonin. Allerdings macht die Zirbeldrüse das nur wann? In Dunkelheit. Weil das Auge meldet der Zirbeldrüse nerval. Die Zirbeldrüse hat, kann nicht nach außen gucken. Die Zirbeldrüse kriegt die Info nerval vom Auge. Hey, Sonne ist untergegangen, wir können uns in Kürze auf den Schlaf vorbereiten. Heißt für die pinienförmige kleine Drüse in Nachbarschaft zum Stammhirn im Hypothalamus, die setzt Melatonin frei. Melatonin macht uns müde und führt im Schlaf extreme Reparationsarbeiten in unserem Körper durch. Die gibt es übrigens bei jedem von uns. Jede Nacht. Ein absolut genialer Mechanismus. Genial allerdings nur, wenn der seinen natürlichen Weg gehen kann. Wenn ich bei Weißlicht im Esszimmer zu Abend esse, gibt es hier Hörer, Menschen unter euch, die das machen, freiwillig, bei Weißlicht essen? Das werde ich nie verstehen. Ich werde Weißlicht generell nie verstehen. Wie kann man denn Weißlicht im Wohnzimmer oder in der Küche haben? Das kalteste, ungemütlichste Licht, was es gibt, das würde ich nur anmachen, um jemanden zu verjagen. Wurde doch früher in der Disco immer, hopp, ging das Licht an. Wer hat an der Uhr gedreht? Das war auch mal Weißlicht. Ab nach Hause, tschüss. Da will doch keiner in der Nähe von Weißlicht sein. Wie kann man das denn, wie kann man in so einem Raum mit Weißlicht ausgestrahlt denn bitte essen? Werde ich nie verstehen. Wenn ich das allerdings mache, hat meine Zwiebeldrüse ein Problem. Also nicht mehr machen, nicht nur der Gemütlichkeit und des Stils wegen, sondern bitte auch für eure Zirbeldrüse nicht mehr machen. Ja, und wenn ich von 19 bis 22 Uhr am Handy hänge oder Fernseh oder schaue oder Serie auf dem iPad schaue und dann die ganze Zeit, jede Sekunde, dieses schädigende Blaulicht in mein Auge fällt, dann kann man sich relativ leicht vorstellen, dass das mit dem Melatonin und der Zirbeldrüse zu einem Problem werden könnte. Nämlich nicht ausreichend Melatonin heißt nicht müde, keine Reparatur, kein tiefer Schlaf, keine Erholung und morgens früh um 7 wieder gerädert aufgewacht. Könnte man sich jetzt die Frage stellen, ob unser Schlaf-Wach-Rhythmus im Winter nicht ein anderer sein sollte als im Sommer natürlicherweise? Weil logischerweise im Winter wird es ja früher dunkel, ne? Im Winter ist um 17 Uhr dunkel und im Sommer ist um 22 Uhr dunkel. Das heißt, eigentlich müsste unser Rhythmus wahrscheinlich natürlicherweise ein bisschen anders sein, wenn wir mit der Zirbeldrüse leben. Dann sollten wir doch wahrscheinlich im Winter ein bisschen früher schlafen gehen, oder? Könnte das die Jahreszeit sein, in der wir resetten, wie die meisten Pflanzen das auch machen? Pflanzen machen das, wirfen alles ab, gehen so ein bisschen in eine scheinbare Winterstarre. Natürlich ist da nichts starr. Die bereiten alles vor für den März und den April, wenn es wieder losgeht. Aber die machen das scheinbar ähnlich, so wie wir das vielleicht auch machen sollen. Fragen über Fragen über Fragen über Fragen. Für heute reicht es mir. Das Auge ist eine sehr, sehr interessante Struktur. Eine sehr, sehr interessante. Und wir sollten wieder dahin kommen, und das muss jeder für sich trainieren, jeden Tag. Wir sollten wieder dahin kommen zu schauen. Wir haben das auch schon oft thematisiert. Zum Beispiel bei den Folgen über den Globus oder auch den Nicht-Globus zu schauen. Versucht es einfach mal in den nächsten Tagen. Versucht einfach mal zu schauen, ohne zu werten, beziehungsweise dann zu merken, welche Programmierung hochkommt. Bei wie vielen Themen wir wirklich schon vorgefertigte Meinungen haben, wenn wir etwas anschauen. Das ist immens. Das ist wirklich immens. Und bezogen aufs Auge ist es für einen jeden von uns die Aufgabe, diese Programmierung jetzt so langsam wieder aufzulösen, weil die wurde uns von Instanzen aufgespielt, die uns nicht wirklich gut gesonnen sind. Sagen wir mal so. Und jetzt werde ich hingehen und die Vorbereitung fürs Abendessen treffen. Heute gibt es eine richtig, richtig leckere. Wir werden heute Abend eine Pflanze essen, die ich auch noch nie gegessen habe. Sieht so aus wie eine Artischockenpflanze. Von der macht man so, mit dem Stiel kann man so Lasagne damit machen. Poste ich später mal in die Telegram-Gruppe. Wird sehr interessant. Und dann werde ich die nächste Folge vorbereiten. Ich weiß noch nicht, wie lange das dauert. Keine Ahnung. Aber ich werde versuchen, dieses ganze Bild der letzten 7 bis 8 Jahre, die Operation, die hier läuft, auch wenn viele immer noch sagen, ja, es gibt keine Operation, du Trottel, werde ich versuchen, für jeden nachvollziehbar als Podcast-Folge vorzubereiten. www.healthresolution.de, Health Resolution Podcast, die Telegram-Gruppe. tobias.levels@healthresolution.de für Anfragen, für Rückfragen, für Kritik, positiv wie negativ, für Anfragen auch von Zusammenarbeiten. Wir haben in letzter Zeit wirklich mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun und arbeiten mit sehr, sehr vielen Menschen zusammen. Und ich kann euch sagen, es passieren so sensationelle Dinge, wenn man gewisse Gesetze beachtet. Das ist richtig, richtig schön zu sehen. Und auch wirklich ein Blessing, Menschen helfen zu können in aussichtslosesten Situationen. Da sind sicher einige dabei, die auch hier im Podcast landen werden. Also freut euch drauf. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und schaut mal in den Spiegel, das wollte ich noch zum Abschluss sagen. Schaut mal in den Spiegel, schaut euer Auge mal bewusst an. Schaut mal da rein, ob ihr Veränderungen wahrnehmen könnt von Tag zu Tag. Schaut euch diese Struktur mal an. Wir dürfen diese Demut und diese Hochachtung vor unserem Körper nicht verlieren. Das sind Strukturen, die sind einfach nur atemberaubend. Und wir sollten tunlichst sehen, nach Gesetzen zu leben und sauber zu leben und basisch zu leben, um dann in glasklare, saubere, fröhliche, vitale Augen schauen zu können. In dem Sinne, One Love.